Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Bathseba, wie wird sie gesehen? Es gibt tausende von Predigten über David in dieser Situation und das hat auch bestimmt gute Gründe. Sie ist ja eigentlich eher so eine Nebenperson in dem Ganzen, jedenfalls in dem Fokus der Bibel, aber doch gibt es Informationen über sie, doch wird von ihr erzählt. Zuerst einmal ist sie eine Frau, die etwas Schreckliches erlebt. Da gibt es jemanden, der ganz viel Macht hat, einen König, David. Und dieser König geht über Grenzen. Dieser König achtet nicht, was eigentlich zu achten wäre. Würde, Integrität und Respekt, was auch selbst er als König wirklich leben sollte mit seinen Menschen, missachtet er. Sie ist dadurch beraubt. Ihr wird das Gefühl von Sicherheit komplett genommen. Bis dato ist sie glücklich mit dem tapferen und treuen Uria verheiratet. Ich glaube, man kann daraus sehen, dass sie wirklich trauert um ihn, dass das auch nicht irgendwie eine unglückliche Ehe war, sondern dass sie da durchaus zufrieden war. Mit diesem alten Freund von David ist sie verheiratet. Und dann sieht David sie. Er hätte noch in dem Moment dann zurückziehen können, aber nein, er geht diesen Weg, auf den er sich begibt. Und alle Grenzen werden missachtet und darüber geht er hinweg. David greift nach ihr. Einige, die sich damit näher mit dieser Geschichte beschäftigt haben, sagen, naja, also Bathseba hat ja auch ein bisschen diesen armen David da verführt. Und ich merke, wie in uns Menschen das so Mechanismen gibt, Partei für David zu ergreifen, ihn zu entschuldigen. Und auch Bathseba die Schuld zuzuschieben. Die Bibel allerdings tut das nirgendwo. Ich habe es vorhin vorgelesen, Vers 27, es ist eine böse Tat von David. Wenn du fragst, wer ist hier richtig, wer ist hier falsch, in diesem Fall klare Antwort, David ist falsch. David braucht nicht einen Beschützer, weil er noch ein kleiner Junge ist, sondern die Bibel, Gott sieht David als einen Erwachsenen, der verantwortlich ist für das, was er tut. Und aus diesem Grund schickt er Nathan, den Propheten, als Gegenüber zu David, der auf eine sehr feinfühlige Art und Weise David deutlich macht, hey, du warst falsch. Das war nicht richtig, was du gemacht hast. Dadurch, durch diese Konfrontation der Wahrheit, bekommt David die Möglichkeit zu bereuen. Und das tut er. Er merkt, er hat sich da auf einen Irrweg eingelassen, in den er sich immer tiefer und immer tiefer verstrickt hat. Er übernimmt Verantwortung, zwar jetzt erst später, aber er übernimmt sie. Und er steht zu seinem Fehlverhalten. Leider ist das oft so, wenn Dinge auch in unseren Tagen so geschehen, in Missbrauchsfällen zum Beispiel, dass diejenigen, die eigentlich die Verantwortung dafür haben, entschuldigt werden. Und dass die Opfer so ein bisschen eigentlich auch fast zu Tätern gemacht werden. Fast teuflische Lügen, nee, was heißt fast? Also wirklich teuflische Lügen, teuflische Konstrukte werden dann sozusagen zur Wahrheit deklariert. Sie hat ja den älteren Mann und so weiter. Und das Opfer wird zum Täter, der Täter wird zum Opfer. Klarheit für die Verantwortung, für das, was hier passiert, macht auch der Stammbaum von Jesus deutlich. Vielleicht regt man sich so ein bisschen auf, wieso wird sie nur als Urias Frau bezeichnet und nicht, warum steht da nicht ihr Name Bathseba drin? Stand doch bei den anderen drei Frauen auch. Das stimmt, aber hier ist das Augenmerk darauf, deutlich zu machen, sie ist eigentlich Urias Frau und was David da tut, ist nicht richtig. Darum steht es hier in dem Stammbaum so. Bathseba soll nicht ausgeklammert werden, sondern es soll deutlich gemacht werden, der Täter hier ist David. Es ist nicht okay, wenn jemand die Grenzen anderer missachtet, andere Menschen benutzt. Das möchte diese Geschichte von Bathseba oder ihr Platz im Stammbaum uns deutlich machen. Und das geht ja schnell. Unter Nachbarn, wie schnell kann das geschehen, dass Grenzen überschritten werden? Emotionale Grenzen unter Arbeitskollegen, in der Familie, Schwiegermutter, Schwiegervater, Schwiegertochter, Schwiegersohn. Wie schnell geht das, dass da Grenzen überschritten werden? Dass da eingedrungen wird in den eigentlichen Bereich, die Integrität einer Person. Und ich glaube, Bathseba, sie steht extra hier drin, sie ist uns extra in diesen Stammbaum eingeschrieben, weil sie für die vielen steht, denen das geschehen ist oder geschieht, dass Grenzen von Mächtigen rücksichtslos überschritten werden. Und Bathseba hatte ja keine andere Wahl, sie konnte sich der ganzen Sache ja gar nicht widersetzen. Es steht in diesem Stammbaum, damit du weißt, wenn du in einer ähnlichen Situation bist, Gott sieht das. Das ist Gott nicht egal. Nach diesem Erlebnis fragt man sich ja, wie geht es eigentlich weiter mit Bathseba? Wie geht sie damit um? Eine Variante, wie wir Menschen damit umgehen, könnte sein, in Traurigkeit und Depression zu verfallen. Zu sagen, ja, ich habe es ja auch nicht anders verdient. Stimmt, ich bin ja auch wirklich nichts wert, es geschieht mir auch recht. Also sozusagen sich komplett aufzugeben, als Opfer nochmal als Opfer zu fühlen. Bathseba tut das nicht. Diesen Weg wählt sie nicht. Sie wählt einen Weg, zu dem man sicherlich viel mehr Lebenskraft braucht, als zu diesem ersten. Bathseba stellt sich eine Frage, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. Wie kann ich wieder Sicherheit erlangen? Mindestens mal für mein neues Kind, das in ihrem Bauch ist, was später geboren wird und Salomo heißt, der weise König Salomo. Wie kann ich Sicherheit haben? Wie kann ich vermeiden, dass mir das wieder passiert? Dass jemand einfach bei mir hineingreift und sich nimmt, was er will im Leben. Ist doch eine legitime Frage, oder? Ist sie legitim? Ist es eine gute Frage, die sie sich stellt? In der Gesamtheit der Kirchengeschichte sind sich Christen da oft nicht ganz so sicher gewesen, ob das eine gute Frage ist. Oft haben Christen gedacht, naja, als Christ, da wenn ich richtig Jesus nachfolge, dann schütze ich meine Grenzen nicht. Dann dürfen andere dort rein. Dann ist das okay. Das muss man halt als Christ so hinnehmen. Echte Nachfolgerinnen und Nachfolger lassen sich wie ihr Herr Jesus als Lamm zur Schlachtbank führen. Mobbingopfer zu sein als Christ, das gehört dazu in die Nachfolge von Jesus. Ein Grund dafür ist, glaube ich, oft ein Missverständnis von einem Wort, was der Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel von Bathseba, nämlich Jesus selber, einmal in Matthäus 5, Vers 39 sagt. Das ist diese Worte von Jesus, wo er sagt, wenn einer dich auf die rechte Backe haut, dann halt ihm auch noch die linke Backe hin. Viele Christinnen und Christen haben das über Jahre so verstanden. Das bedeutet, ey, wenn einer über deine Grenzen geht, dann bau gleich mal alle Grenzen ab und dann bist du auf dem Kurs von Jesus. Jesus sagt das aber in eine Kultur hinein, aus einer Kultur heraus, die etwas ganz anderes dann am Ende meint. Die Pointe ist eine ganz andere, als als wir das heute, wenn wir das aus unserer Kultur heraus deuten. Damals gab es eine ganz klare standesrechtliche oder standesgemäße Kultur. Und wenn jemand, der über einem anderen stand, und in Israel war das ja die Situation, dass die römische Besatzungszone waren, die Römer standen immer über ihnen und die meisten der Leute, zu denen Jesus gesprochen hat, waren eigentlich die, die ganz unten waren. Und für die bedeutete das immer, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann drückt sich diese Standesunterschiede drücken sich auch noch in der Art aus, wie überhaupt gelebt wird, wie gegessen wird, wie gehandelt wird und auch wie geschlagen wird. Der Mächtige nimmt die Außenseite der Hand, wurms, und dann geht es auf die rechte Backe. Nur Leute auf Augenhöhe würden sich so schlagen. Also dann sozusagen mit der rechten Hand bei Rechtshändern auf die linke Backe schlagen. Jesus sagt, wenn einer dich so schlägt, also aus der oberen Position heraus und dir die Würde nimmt, dann tu einfach Folgendes. Halt ihm auch noch die andere Backe hin. Denn dann müsste er ja so schlagen und würde auf einmal sehen, dass du auf Augenhöhe bist. Dass du ein Mensch bist wie er. Ein Bruder oder eine Schwester wie er oder sie. Und es würde, wenn Zuschauer da sind, diesen Menschen beschämen. Weil er zwar vielleicht diesen Kampf hier kurz gewinnen würde, aber dieses ganze Standesdenken auf einmal zerbröseln würde. Und Jesus sagt hier, flieh nicht, fang nicht einfach an zu heulen und lauf weg. Schlag den anderen nicht auch einfach, also geh nicht in Rache als zweite Option, sondern such den dritten Weg. Den Weg zum Frieden. Das ist nicht immer einfach und das ist eine eigene Predigt wert. Aber das ist das, was Jesus sagt, dann behältst du deine Würde. Und es ist falsch, das so zu verstehen. Das hat Jesus damit nicht gemeint. Opfer dich und lass dich noch verprügeln und wenn jemand deine Grenzen nimmt, dann lade ihn auch noch ein, die anderen Grenzen zu nehmen. Das ist nicht das, was Jesus meint. Es wäre ein Missverständnis von den Worten von Jesus. Bathseba intuitiv, sie steht auf und sie will Sicherheit wieder zurückerlangen. Sie guckt, was hat sie für Möglichkeiten, sie sieht gut aus, der König liebt sie, also steigt sie ein in dieses System und sie hat gute Karten. Sie wird mächtig, durchaus mächtig. Und sie sagt dieser Macht auch nicht ab, sondern sie nimmt die wahr, um ihren Sohn Salomo zu schützen, um sich zu schützen. Ich würde sagen, ganz intuitiv als Mutter so gehandelt und ihre Möglichkeiten geschickt ausgespielt. Im ersten Buch Könige, im ersten und zweiten Kapitel, taucht sie dann noch einmal auf. Sie ist etabliert. Salomo ist ihr Lieblingssohn oder ihr Sohn, den sie wirklich liebt. Aber es gibt noch andere Söhne von David, die eigentlich vorher drankommen, wenn es darum geht, einen neuen König zu wählen. Adonia ist einer. Von einer anderen Frau von David, schon älter, also schon längeres Recht. Und der, als David alt ist, möchte König werden. Aber irgendwie zögert David, irgendwie ist ihm das nicht geheuer, irgendwie hat er das Gefühl, das ist wohl nicht der Richtige, aber er weiß auch nicht, was er tun soll. Und dann kommt Bathseba. Sie verbündet sich mit Nathan, einem Propheten, also einem schlauen und mächtigen Mann, und sie fädelt es so ein, dass am Ende ihr Sohn König wird. Und die Bibel bewertet das nicht negativ. Sondern es wird einfach geschildert und es ist sicherlich ein konstruktiverer Weg, als sich als Opfer ganz aufzugeben. Sie kämpft für die Würde ihres Sohnes und ihre eigene Würde und versucht die wieder Grenzen wieder aufzubauen. Später dann wird sie selbst Königin. Sozusagen, es gibt einen zweiten Thron hinter dem Thron von Salomo, das ist der Thron der Königin Mutter sozusagen und den besteigt sie. Auch das wird nicht negativ gewertet. Allerdings kommt dann einmal noch dieser Adonia, der verprellte eigentliche Königssohn, und er kommt an und er bittet sie um Rat. Und dann lässt sie ihn quasi eigentlich schon in eine Falle laufen, die ihn dann das Leben kosten wird. Und an der Stelle wird sie selber zur Täterin. Sie überschreitet die Grenzen dieses Menschen und lässt die Falle zuschnappen und eropfert damit sein Leben. Sie überschreitet die Integrität des Lebens von Adonia. Sie wird selbst zur Täterin. Kommen wir zum Schluss. Diese Bathseba, sie wird eines Tages einen Ur-Ur-Ur-Urenkel haben, Jesus. Ihr Kind selber sitzt auf dem Thron, Salomo. Dieser Jesus wird noch auf einem Thron sitzen, der noch größer ist und herrlicher als der von Salomo. Er wird als Kind in der Krippe geboren und dann werden die Engel singen und die Menschen werden ihn feiern und ihm zu Füßen liegen. Er wird diejenigen, die Würde und Integrität verloren haben, ihnen wird er wieder helfen, dass sie da wieder zukommen. Da, wo Böses die Grenzen überschritten hat, wird Jesus dem Bösen seinen Platz geben. Hinter Mauern. Und dem Bösen sagen, dass es loslassen muss, was Würde und Integrität bedeutet für die Menschen. Ich denke da zum Beispiel an Maria Magdalena, eine Frau besessen von Dämonen und quasi im Grunde auch eine Art Prostituierte. Er stellt sie wieder her. Sie bekommt die Würde von ihm und ist mit ihm unterwegs als eine heile Frau, die ihre Grenzen achtet, die es erlebt, dass andere Menschen ihre Grenzen achten, die in Sicherheit lebt bei Jesus, in kompletter Sicherheit. Ich denke an einen wie Zachäus, diesen kleinen Zolleinnehmer, der als kleines Kind, weil er so klein war, erlebt hat, dass Leute ihn gemobbt haben und über seine Grenzen gegangen sind. Die Grenzen seiner Würde. Und er sich dann eines Tages sagt, so, wenn ich einmal groß bin, dann tue ich es mit euch. Und er tut es als Zolleinnehmer, entwürdigt er alle, die an ihm vorbei müssen, erlebt sozusagen seine Rache dann. Und Jesus geht mit diesem Zachäus noch weiter. Jesus ermöglicht diesem Zachäus, dass nicht der beste Weg ist, Rache zu leben. Es ist sicherlich noch besser, als Opfer zu sein. Aber Jesus sagt, hey, ich will bei dir zu Gast sein. Hey, ich und du, wir gehören zusammen. Du bist einer, der mein Freund ist. Und das macht so einen Eindruck auf Zachäus. Das bewegt ihn so sehr. Das lässt ihn erkennen, wer er eigentlich ist. Dass er automatisch seine Grenzen wieder rekonstruiert und würdevoll sich selbst ansehen kann, als Jesus bei ihm zu Gast ist. Und er bekommt Selbstbewusstsein und er muss das nicht durch Rache, nicht durch überlegene Macht aufbauen, sondern durch das, was er ist, was Jesus ihm zuspricht. Zu dem Jesus ihm macht, das reicht, um seine Grenzen wieder klar zu haben. Und dann merkt er, oh, das war ja gar nicht so gut, was ich gemacht habe, dieses Rache-Ding, den Leuten immer Dreifaches, Vierfaches abzuknöpfen. Ich bin ja über deren Grenzen gegangen. Und er sagt, zurück, ich gebe ihnen zurück. Denn auch sie haben Grenzen, die achtenswert sind. Denn Gott achtet ja auch meine. Das ist die Perspektive. Das ist das, was Bathseba sozusagen als Frucht, das, was die Zukunft, was Gottes Zukunft über Bathseba noch bringen wird. Jesus, der Grenzen achtet, der Grenzen wiederherstellt und der in uns Mut macht, zu unseren eigenen Grenzen zu stehen und sie zu schützen und darin auch eine Würde zu haben. Amen.